Andächtig hören wir zunächst die Worte der heiligen Lesung aus dem ersten Brief des heiligen Apostel Johannes. Geliebte, alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt, und das ist der Sieg, der die Welt überwindet, unser Glaube. Wer ist es, der die Welt überwindet, wenn nicht der, welcher glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist? Dieser ist es, Jesus Christus, der durch Wasser und Blut gekommen ist, nicht im Wasser allein, sondern im Wasser und im Blut. Auch der Heilige Geist bezeugt, dass Christus die Wahrheit ist. Denn drei sind, die Zeugnis geben. Von der Gottheit Christi im Himmel, der Vater, das Wort und der Heilige Geist. Und diese drei sind eins. Und drei sind, die Zeugnis geben auf Erden. Der Geist, das Wasser und das Blut. Und diese drei sind eins. Wenn wir schon der Menschen Zeugnis annehmen, so ist doch Gottes Zeugnis größer. Dies aber ist das Zeugnis Gottes, das größer ist. Das Zeugnis, das er abgelegt hat für seinen Sohn. Wer an den Sohn Gottes glaubt, der hat das Zeugnis Gottes in sich. Soweit die Worte der heiligen Lesung.
Danke sei Gott.
Und dann hören wir andächtig die Worte des heiligen Evangeliums, die uns aufgeschrieben hat der heilige Apostel und Evangelist Johannes. In jener Zeit, am Abend des ersten Wochentages, waren die Jünger aus Furcht vor den Juden bei verschlossenen Türen versammelt. Da kam Jesus, trat in ihre Mitte und sprach zu ihnen: Friede sei mit euch. Nach diesen Worten zeigte er ihnen die Hände und die Seite. Da freuten sich die Jünger, als sie den Herrn sahen. Abermals sprach er zu ihnen: Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Nach diesen Worten hauchte er sie an und sprach zu ihnen: Empfanget den Heiligen Geist. Welchen ihr die Sünden nachlassen werdet, denen sind sie nachgelassen, und welchen ihr sie behalten werdet, denen sind sie behalten. Thomas, einer von den Zwölfen, Zwilling genannt, war nicht bei ihnen, als Jesus erschien. Als daher die anderen Jünger ihm erzählten, wir haben den Herrn gesehen, sagte er zu ihnen: Wenn ich nicht an seinen Händen das Mal der Nägel sehe, nicht meinen Finger an die Stelle der Nägel und meine Hand in seine Seite lege, glaube ich nicht. 8 Tage darauf waren die Jünger wieder im Hause versammelt und Thomas befand sich bei ihnen. Da kam Jesus bei verschlossenen Türen herein, stand in ihrer Mitte und sprach: Friede sei mit euch. Dann sagte er zu Thomas: Lege deinen Finger hierher und sieh meine Hände. Reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Da rief Thomas aus: Mein Herr und mein Gott. Jesus aber sprach zu ihnen: Weil du mich gesehen hast, Thomas, hast du geglaubt. Selig, die nicht sehen und doch glauben. Jesus hat noch viele andere Zeichen vor den Augen seiner Jünger getan, die nicht in diesem Buche aufgeschrieben sind. Diese aber sind aufgeschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Messias, der Sohn Gottes ist, und damit ihr durch den Glauben das Leben habt in seinem Namen. Soweit die Worte des heiligen Evangeliums. Ich werde heute wieder wie die vergangenen Sonntage auch nach der Heiligen Messe nach einer kurzen Pause einen neuen Stream öffnen und eine Predigt auf Englisch halten. I will today again, after Mass, after a short break, start a new stream and give my sermon in English. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Freunde, liebe Brüder und Schwestern in Christus, wir haben heute wieder ein Ereignis aus der Zeit nach der Auferstehung Jesu Christi gelesen, gehört, wie er den Aposteln erschienen ist am ersten Auferstehungstag, am Sonntag. Und das Erste, und manche Autoren weisen darauf hin, das Erste, was er getan hat in seiner Liebe, dass er ihnen die Vollmacht gegeben hat, die Früchte seiner Erlösung anzuwenden und den Menschen die Sünden zu vergeben. Und dann hören wir am Ende nochmal den heiligen Johannes resümieren, wie er sagt: Diese Dinge sind aufgeschrieben, dass ihr Glauben habt in seinen Namen und dass ihr durch den Glauben das Leben habt in seinem Namen. Da sehen wir wieder die Menschenfreundlichkeit Gottes. Wir sehen, und das soll das Thema dieser Predigt heute sein, dass wir gerade in der jetzigen Zeit, wo wir liturgisch stehen, im liturgischen Jahr, im Kirchenjahr, in dieser Zeit nach der Auferstehung Jesu Christi so schön betrachten können, wie sehr Gott die Menschen liebt, wie sehr er sich nach ihnen sehnt, wie sehr er, wie wir gerade gehört haben, auch sehnt, die Früchte der Lösung ihnen anzuwenden, wie er es nicht erwarten kann, dass sie jetzt wieder errettet sind, dass ihnen jetzt der Zugang zu Gott wieder aufgetan ist, weil sie die Vollmacht bekommen, weil er ihnen die Vollmacht geben kann, durch seine Erlösung, durch die Früchte seiner Erlösung, die Sünden zu vergeben und ihnen wieder den Zugang zu Gott zu eröffnen. Und so sehen wir die Liebe Gottes und wir sehen das Leben. Wenn wir Jesus betrachten hier in seinem verklärten Leib, dann sehen wir das herrliche Leben, zu dem Gott uns eigentlich erschaffen hatte und zu dem er uns wieder erneuert hat durch seine Erlösung. O Gott, du hast den Menschen in seiner Würde wunderbar erschaffen und noch wunderbarer erneuert, betete der Priester bei der Vermischung des Weines mit dem Wasser. Und das wollen wir uns heute betrachten, diese Liebe Gottes zu uns, das Interesse Gottes für uns. Und dann als zweiten Schritt auch das Gebet, als die Gelegenheit, wo wir dieser Liebe uns innerlich werden oder inne werden und wo wir diese Liebe erwidern können, wo wir uns ihr öffnen können, uns ihr anbieten können, auf sie reagieren können, zurücklieben können sozusagen. Das Gebet ist die Zeit, wo wir uns in uns zurückkehren, die Liebe Gottes betrachten, der Liebe Gottes innig werden und Gott zurücklieben. Viele Dinge aus der Predigt heute sind Zitate aus Predigten von Pfarrer Milch, den Sie vielleicht auch kennen. Ein älterer Priester, der 1946 geweiht wurde. Er war zunächst Protestant und war dann in Kriegsgefangenschaft in Frankreich, in amerikanischer Kriegsgefangenschaft, und hat dort einen katholischen Priester kennengelernt, mit dem er sich viel und tief unterhalten hat. Und so ist er nach seiner Gefangenschaft dann konvertiert und dann auch Priester geworden. Wie gesagt, 1946 ist er geweiht und er hat gewirkt in der Gegend von Frankfurt am Main und war dann Pfarrer in Hattersheim bei Frankfurt am Main und hat sich dann mit seinem Bischof überworfen wegen der Frage des Modernismus, weil er die ganzen Sachen des Modernismus und auch die Lehren des Zweiten Vatikanum nicht mittragen konnte und ist dann aus dem Priesterstand ausgeschlossen worden von seinem Bischof 1978. Und dann hat er noch circa 10 Jahre gewirkt als traditioneller Priester bis 1787, wo er dann von einem anscheinend Geisteskranken ermordet wurde. Und manche Zitate sind auch aus dem Buch von Wolfgang Schüler über Pfarrer Milch. Gott ist also die grenzenlose Feuersbrunst, sagt Pfarrer Milch einmal an einer Stelle. Das grenzenlose Interesse für dich, dir zugewandt. Stelle es dir vor, der allmächtige, unendliche Gott, dir zugewandt, dir gehörend, dir gehören wollend, da er, in dem sich der Vater erkennt, Mensch wird, um in Raum und Zeit zu gehen, zu dir hin, da es ja von dir zu ihm keinen Weg gibt, wohl aber von ihm zu dir und er offenbart sich als das Interesse für dich. Es gibt also das Flammenmeer, das dich durch und durch kennt und will. Aber dieses ungeheure Unternehmen der Menschwerdung und des Opfers ist Anfrage, ist Angebot. Und der Kern meines Gebetes heißt, ja, ich will. Ich will nichts von dir, Gott, ich will dich. Wie er auch, wie Gott auch nichts von mir will, sondern wie er mich will. In diesen Worten kommt sehr schön dieses Interesse Gottes, die Sehnsucht auch Gottes zum Ausdruck, diese grenzenlose Feuersbrunst, wie Pfarrer Milch es hier nennt, mit der Gott sich nach uns sehnt. Und dieses grenzenlose Interesse, das eben an uns liegt, das haben wir eben auch in der Passion gesehen, wo wir so viel betrachtet haben, wie Gottes Liebe grenzenlos ist, Gottes Liebe zu uns. Und wie wichtig ist es, dass wir diese Liebe sehen, damit wir nicht an ihr unbeachtet vorüberziehen und sie nicht an uns unbeachtet vorüberziehen lassen. Ich weiß mich also um meiner selbst willen geliebt. Und diese Liebe ist zugleich die Quelle dafür, dass ich mich selbst annehmen kann. Wie wichtig ist es, dass wir uns selbst geliebt wissen? Und das kann uns dann ein gesundes Selbstwertgefühl geben. Das kann uns helfen, uns selber anzunehmen, weil wir wissen, dass wir von Gott geliebt sind. Das ist dann keine egoistische Selbstliebe, die es um sich selber kreist, sich selber sucht. Eine Selbstliebe um seiner selbst willen, sondern ein Annehmen meiner aus dem Wissen, dass ich von Gott um meiner selbst willen geliebt werde und dass ich in den Augen Gottes geliebt zu werden würdig bin. Man könnte sagen, ein demütiges Selbstwertgefühl, ein gesundes Selbstwertgefühl. Oder vielleicht kann man auch sagen, das christliche Selbstwertgefühl, weil ich weiß, ich bin geliebt, aber ich weiß auch, ich bin ohne eigenes Verdienst geliebt, ohne dass ich vorher Gott irgendetwas gegeben hätte. Aber ich bin eben von Gott geliebt. Und das gibt mir diesen Stolz, kann man fast sagen, diesen christlichen Stolz, dass ich weiß, ich bin von Gott geliebt. Natürlich, wie gesagt, ohne eigenes Verdienst und ohne dass ich in ungesunder Weise stolz darauf wäre, aber es ist doch ein großartiges Wissen, dass Gott mich so sehr liebt, dass er, wie wir gesehen haben, seinen eingeborenen Sohn sogar dahingegeben hat, um mir nachzulaufen, als ich mich von ihm abgewendet habe, um mir nachzulaufen und mich wieder mit ihm zu versöhnen oder die Gelegenheit zu geben, mich mit ihm wieder zu versöhnen. Und ich weiß auch, der andere ist in gleichem Maße von Gott geliebt. Ich überhebe mich also nicht über den anderen, sondern ich weiß, dass auch er von Gott geliebt ist. Und wenn ich das betrachte, dann erkenne ich auch mein eigentliches Wesen, wer ich eigentlich bin. Ich bin von Gott gewollt und ins Dasein gerufen. Jeder von uns hat verschiedene Eigenschaften, verschiedene Fähigkeiten, eine bestimmte Geschichte, einen bestimmten Hintergrund und so weiter. Aber mein eigentliches Wesen, das da darunter liegt, ist, dass ich ein von Gott erschaffenes Wesen bin, das er erschaffen hat aus Liebe, weil er mich liebt. Ich bin ein von Gott aus Liebe, aus dem Nichts erschaffenes Wesen, ein freies Wesen. Warum frei? Gott hat mir die Freiheit geschenkt, er hat mich frei erschaffen, damit ich diese Liebe erwidern kann, damit er mit mir in diese Liebesbeziehung eintreten kann. Wir haben also nebenbei bemerkt, die Freiheit nicht dazu bekommen, damit wir tun können, was wir wollen, sondern wir haben die Freiheit als Geschenk bekommen, weil nur durch die Freiheit die Möglichkeit besteht, wahrhaft und wirklich zu lieben. Und wir sehen auch, dass ich ein Geschöpf bin, an dem Gott so viel liegt, dass er es nicht verlieren will. Keines von seinen Geschöpfen will Gott verlieren, und deswegen hat er dieses unglaubliche Werk der Erlösung vollbracht, damit seine Geschöpfe nicht verloren gehen. Und dieses Ich mit diesem neuen Wissen und mit diesem neuen christlichen Selbstbewusstsein weiß sich als Gedanke Gottes, weiß um seine Einmaligkeit auch unter Milliarden. Wir sind alle einmalig in den Augen Gottes. Und jedem wendet sich Gott einzeln zu. Jeder hat die volle Aufmerksamkeit Gottes, jeder von uns. Und dieses Ich weiß um das unendliche Interesse Gottes an seinem ewigen Heil. Und weiß auch darum, dass dieser Gott sein Leben dafür hingegeben hat, um den Menschen zu retten und um ihn einst unvorstellbarer Wonnen teilhaftig werden zu lassen. Und was immer das Ich oder was immer ich an Hinwendung zum Nächsten und zur Welt unternehme, wir sollen ja auch in der Welt stehen und unsere Aufgabe in der Welt gut erfüllen, wir sollen uns auch dem Nächsten zuwenden, aber dieses Zuwenden zu dem Nächsten und der Welt soll eingebunden sein in die Beziehung, in die Du-zu-Du-Beziehung Gottes zur Seele. Wir sehen also keine wahre Nächstenliebe ohne Gottes Liebe. Und alle wahre und beständige Nächstenliebe, alle tiefe Nächstenliebe kann nur sein, wenn darunter, wenn sie als Fundament hat, die wahre Gottesliebe oder das Wissen auch um die Gottesliebe. Und dies alles eröffnet sich uns natürlich umso mehr in dem Maße, wie wir uns ihm ausliefern, ihm uns bewusst machen, gemäß dem Wort des heiligen Augustinus in vollkommenem Schweigen und im Gebet. Wie der heilige Augustinus sagt, Gott und die Seele, sonst nichts. Also wir müssen uns im Gebet dieser Dinge, vor allem dieser Liebe Gottes zu uns, bewusst werden, uns auf sie besinnen. Und so kommen wir zum zweiten Punkt, zum Gebet in diesem Zusammenhang. Das heißt, das Gebet in diesem Zusammenhang heißt, sich öffnen und bewusst machen dieser Liebe. Ziehen wir uns also im Geiste ganz zurück in die vollkommene Leere, in die vollkommene Stille, in das scheinbare Nichts. Dort nun, wo du ganz bist, wo die Sprachlosigkeit anfängt, wo du nicht weißt, was du sagen sollst, wo alle Erfahrung ausgelöscht ist, da kann Gott eindringen und da wirst du in die Stille hinein den süßen, beglückenden Posaunenschall hören, einen mächtigen Posaunenschall, und der heißt du. So sagt Pfarrer Milch, da kommt der, der dich anredet, der dich unbedingt will, der es auf dich abgesehen hat, der leidenschaftlich für dich entbrannt ist, das ewige, allmächtige Interesse, das dir ganz und ungeteilt gehört. Jawohl, es gibt dieses ungeheure, unbegrenzte, durch nichts zu mindernde, flammende Interesse für dich um deinetwillen, auf das du groß werdest und zu dir selbst findest. Und dann darf ich ringsum Ausschau halten nach all dem, was mich bewegt und bedrückt, zwängt und zwingt, hemmt, ängstigt und bedrängt. Ich darf dann alles hineinnehmen und dem allmächtigen Du zuraunen und ihm sagen, übernimm es, tu du es, mache du es an meiner Stelle, übernimm mein Leben und richte alles. Sehen Sie, sagt Pfarrer Milch weiter, das ist Gebet. Und alle anderen Formen des Gebetes, die auch ihre Wichtigkeit haben, sind insoweit Gebet, als sie sich von diesem grundlegenden Gebet ableiten, beziehungsweise Anteil daran haben oder uns dazu hinführen. Gewiss, du wirst nicht an jedem Tag es vermögen, so in die Tiefe hinabzusteigen, abzustellen und dich frei zu machen für den einen, für das eine, das Not tut. Aber du musst es in regelmäßigen Abständen tun und dir Zeit dafür erobern. Liebe macht erfinderisch, und ich schwöre dir, du hast die Zeit in regelmäßigen Abständen, wenn du willst. Schaffe sie dir, ziehe dich zurück, denn nur in der Stille findest du dich. Und wenn du nicht weißt, was du beten sollst oder wie du beten sollst, dann tritt der Heilige Geist für dich ein mit unaussprechlichen Seufzern. Beten heißt wesentlich empfangen, hören, sich hinhalten, diese Liebe Gottes sehen und dann sich hinhalten, um die Liebe zu empfangen und die Liebe auch zu erwidern, sich öffnen und ihn zu Wort kommen lassen. Eben nichts erwarten, sondern warten. Wer krampfhaft auf irgendeine Eingebung wartet, also eine Eingebung erwartet, dem wird sie nicht kommen. Und wer gar keine erwartet, sondern auf den Augenblick wartet, da er spricht, der wird zu seiner Stunde vom Herrn große Erfahrung empfangen. Das soll unser Gedanke sein heute, wo wir die Osteroktav abgeschlossen haben, dass wir betrachten die Liebe Gottes zu uns, dieses leidenschaftliche Interesse Gottes an mir, seine Liebe zu mir, seine Sehnsucht nach mir, dass das Leben mit ihm doch wieder ermöglicht wird durch seine Erlösung, dass ich Ja sage zu seinem Angebot und eingehe auf dieses Angebot, seine Liebe erwidere. Wie kann es sein, dass ein Gott sich sehnt nach dieser Liebe, nach der Liebesantwort seiner Geschöpfe? Wie sehr muss er uns lieben? Und wie sehr liegt ihm daran? Und so ist das Gebet, das ist eben der zweite Punkt, wie gesagt, für heute gewesen, das Gebet als Reaktion auf Gottes Aktion. Nicht in erster Linie ein Tun des Menschen, sondern ein Tun Gottes. Und von meiner Seite ist das Gebet dann ein Hinhalten, primär ein Hinhalten und dann erst sekundär eine Aktivität, nämlich im Sinne des Eingehens auf sein Wort und seine Tat. Man kann auch sagen, vielleicht vereinfacht, das Gebet ist mit geschlossenen Augen sich dem Erbarmen ganz anvertrauen. Oder die bekannte Stelle, wie einmal ein Bauer zum Pfarrer von Ars gesagt hat, als dieser ihn lange in der Kirche hat sitzen sehen und ihn gefragt hat, was er denn da tue, hat dieser Bauer geantwortet, er schaut mich an und ich schaue ihn an. Damit kann man, mit diesen Worten, kann man eigentlich die ganze Botschaft heute hier in einem Satz zusammenfassen. Gott schaut mich an. Und zwar voller Liebe und voller Sehnsucht, voller Erbarmen. Und ich schaue ihn an. Und je mehr wir das so verstehen und eintauchen in diesen Geist, desto besser und desto schöner können wir auch den Menschen das Wesen unseres Glaubens erklären, worum es eigentlich geht, das Zentrale unseres Glaubens. Denn es gibt nur einen Gott, es kann nur einen Gott geben, und dieser Gott sehnt sich danach, dass ich seinen Blick auf mich erwidere und seine Liebe erwidere. Und er sehnt sich nach jedem Menschen, dass er diesen Blick erwidere. Und das ist eigentlich die Botschaft unseres Glaubens. Und aus dieser Liebe heraus kommt dann die Aktivität, dass ich meinen Nächsten liebe, und dass ich Gottes Willen tue. Denn die Liebe beweist sich in der Tat, dass ich das Gute tue und dass ich die Gebote Gottes halte, in denen sich das Gute konkret ausdrückt. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt sei Jesus Christus.
In Ewigkeit. Amen.